So beginnt es. Ein andermal so. Aber auch so. Dann auch mal so. Oder so. Und ja, sogar so. Wir sind in Mannheim, 1750 etwa, und hier wurden eben gerade ein paar wegweisende symphonische Erneuerungen erfunden, ebenso wie einige musikalische Special Effects. Zum Beispiel beginnen hier jetzt die Sinfonien mit schnell auffahrenden Tonleitern, als wären es Raketen, die eben gezündet wurden. Zum Beispiel stürmt jetzt das ganze Orchester im Unisono los. Oder als Kontrast pflegt gemeinsam die Kunst des schönen Seufzens. Mannheim war zu jener Zeit so etwas wie der Hotspot der musikalischen Avantgarde. Hier an den Hof kamen die besten Musiker Europas, Instrumentalisten und Komponisten aus Böhmen und Mähren, aus Wien, aus dem Elsass, aus Bayern und Italien. Und Mozart hätte was drum gegeben, wenn er da eine Anstellung gekriegt hätte. Was also hatte es auf sich mit diesem Paradies für Tonkünstler? Und was war das Geheimnis hinter diesem Mannheimer Orchester, das Schule machte über ganz Europa? Mit Kriegen macht man Politik, mit Diplomatie macht man Politik und eben auch mit Kunst und Kultur. Und wie schon der Roi Soleil in Frankreich, so will auch der kurpfälzische Fürst Karl Theodor mit einem herausragenden Orchester von sich reden machen und Mannheim zum Nabel der Kunst werden lassen. Geld scheint dabei einmal keine Rolle zu spielen. So holt man sich aus Prag an den Hof Johann Stamitz, Geiger und Komponist. Stamitz ist zwar noch jung, hat aber gründlich bei Italienern gelernt und ist als reisender Virtuose viel herumgekommen, hat also viel gesehen und gehört. Was ein Orchester sein soll, darüber hat er ziemlich konkrete Vorstellungen und er beginnt mit der Arbeit vor allem in den Violinen, die zusammen mit den anderen Streichern die Säule dieses Orchesters werden sollen. Stamitz führt den einheitlichen Bogenstrich ein. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das vorher ausgeschaut und geklungen haben mag, wenn jeder auf seine Art und Weise auf- und abgestrichen hat. Stamitz bringt seinen Mitspielern auch bei, wie man zusammen und präzise einsetzt und wie ein ganzes Orchester leise und sehr leise spielt und welche Wirkung es macht, wenn alle zusammen lauter werden.
Sein Forte ist ein Donner,
schreibt der Zuhörer und Musikschriftsteller Christian Friedrich Daniel Schubart über das Orchester. Und weiter?
Sein Crescendo ein Katarakt, sein Diminuendo ein in die Ferne hin plätschernder Kristallfluss, sein Piano ein Frühlingshauch.
Der reisende Gelehrte Charles Burney ist überaus angetan von diesem Orchester, vergleicht es allerdings mit einer Armee von Generälen, die die Schlacht nicht nur planen, sondern ebenso erfolgreich dann auch in den Kampf ziehen. Während der junge Mozart, vielleicht in Metaphern noch etwas ungelenk, die Musiker lediglich als Soldaten bezeichnet. So oder so, es muss wohl schon ziemlich zackig zu und her gehen, wenn man liest, wie Christian Kanabich, der Nachfolger von Stamitz, seine Leute vom Konzertmeisterpult aus anleitet. Da soll schon ein Nicken des Kopfes und ein Zucken des Ellbogens genügt haben, um eine präzise Wiedergabe zu gewährleisten. Ob er auch mit dem Hochziehen der Augenbraue Einsätze gegeben hat, ist leider nicht überliefert. Allerdings muss man Kanabich zugute halten, dass das einst mickrige Trüpplein von 16 Nasen auf mittlerweile über 80 Musiker angewachsen ist, davon allein 24 erste Violinen. Da braucht es schon, wie sagt man, klare Zeichen. Gibt es freie Stellen, so wählt man gerne junge, ehrgeizige Musiker, die ihre Ausbildung am Ort absolviert hatten, also von Mannheimer Musikern ausgebildet worden sind, oder aber man wählt auch gerne den Sohn des Vaters, der bereits in der Hofkapelle sitzt. So wächst dieses Orchester zusammen und mit ihm auch der einheitliche Klang. Musikalisch verändert sich einiges mit diesem Orchester in dieser Zeit. Die Komponisten, die neue Werke schreiben, kommen ja fast alle aus den eigenen Reihen. Sie wissen also, was dieses Orchester besonders gut kann und was entsprechend Wirkung macht. Eben Raketen, Walzen, Seufzer, aber auch Funken stieben lassen. Oder aber Flöten oder Oboen solistische, schöne Melodien spielen lassen. Man verabschiedet sich von der italienischen dreisätzigen Sinfonie Allegro, Andante, Presto und schiebt vor dem Schlussfeuerwerk noch ein Menuett ein, das gerne volksmusikantisch tanzt. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich finde, es gibt doch ein paar Parallelen zwischen den Mannheimern und den Linzern, zwischen damals und heute, zwischen der Hofkapelle und l'Orfeo. Zum Beispiel, wie es anfing. Als Stamitz 1742 die Hofkapelle übernahm, hat er mit ein paar Leuten sozusagen bei Null angefangen. Zu den Anfängen von l'Orfeo 1996 hat Michi Geig einmal in einem Interview gesagt:
Ich habe dann schon ein paar Jahre in Linz unterrichtet und da waren eigentlich schon ein paar ganz gute Streicher da. Karin van Herden hat sich um die Bläser gekümmert. So. Und das haben wir dann zusammen gebastelt.
Bei diesem Basteln hat auch die Musik aus jener Mannheimer Orchesterwerkstatt mitgeholfen, wo man zusammen geatmet hat und überhaupt gemeinsam zu neuen Ufern aufgebrochen ist und eine entsprechend verschworene Gemeinschaft wurde. Parallelen aber auch, wie es weitergeht. Viele der MusikerInnen von l'Orfeo haben in Linz an der Musikuniversität studiert oder in Salzburg am Mozarteum, an jenen Ausbildungsstätten, an denen Michi Geig und Karin van Herden gelehrt haben, ihr Wissen und die Orfeo-Musikspielweise weitergegeben haben an junge Menschen. Okay, das ist nicht die Variante von Vater zu Sohn, aber es gab ja in Mannheim auch die Schüler, die von ihren Lehrern ausgebildet und schließlich ins Orchester geholt wurden. Und zu guter Letzt möchte ich noch hinzufügen, dass es die Mannheimer Hofkapelle so wohl gar nie gegeben hätte, wäre da am Anfang nicht eine taffe Frau gewesen, die Kurfürstin Elisabeth Augusta. Frisch verheiratet, nicht freiwillig, mit dem Kurfürsten Karl Theodor. Der fühlte sich allerdings in Mannheim nicht wohl und zog sich mit seinem Hofstaat nach Düsseldorf zurück. Ein Jahr lang schaute Elisabeth Augusta dem zu. Dann zitierte sie ihn energisch nach Mannheim zurück. Sie soll es auch gewesen sein, die sich persönlich um die Aufstockung des Orchesters gekümmert hat. Und der junge Mozart muss beeindruckt gewesen sein von ihr, hat er ihr doch seine 6 Violinsonaten gewidmet. Aber auch aus L'Orfeo wäre nichts geworden, wenn da nicht am Anfang gleich 2 unbeirrbare Musikerinnen gewesen wären, Michi Geig und Karin van Herden. Im Unterschied zur Kurfürstin aber war ihre Schatulle weit weniger voll. Und trotzdem sind sie so vertraut mit dieser Musik, haben sie sich so zu eigen gemacht, dass sich die Old Boys in Mannheim heute wundern würden. Nur das mit Mozart, den 6 Violinsonaten und der Widmung, das haben sie nicht hingekriegt. Aber ich wette, das kommt auch noch.